Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Ja, auch die Probleme, die Uber hat mit seinen selbstfahrenden Autos. Da gab es den tödlichen Unfall vor einem Jahr. Jetzt will Uber wieder selbstfahrend starten. Auch das wird Thema sein. Ansonsten aber ist das Großthema des Wirtschaftstages, rückt die Fusion von Deutscher und Commerzbank in Sichtweite. Und wie wären die Konsequenzen? Zum Start der Sendung der Beitrag von Michael Mischa Erhardt mit dem Sachstand.
Um 13.06 Uhr kam der Paukenschlag, gestern in Form einer Ad-hoc-Mitteilung von beiden Banken gleichzeitig. Sie kündigten ergebnisoffene Gespräche an, ohne Gewähr, dass es wirklich zu einer Fusion kommt.
Für uns ist wichtig, wir werden einen Zusammenschluss mit der Commerzbank nur dann machen, wenn er wirtschaftlich sinnvoll ist. Dafür braucht es einen guten Plan, allen voran einen guten Integrationsplan. Den loten wir nun gemeinsam mit der Commerzbank aus und wenn die Ergebnisse dann vorliegen, werden wir entscheiden.
Sagte Deutsche Bank-Sprecher Jörg Eigendorf vor den Zwillingstürmen der Deutschen Bank gestern, umringt von Journalisten. Er betont, Gründlichkeit bei der Prüfung einer Fusion und den nun laufenden Gesprächen gehe vor Schnelligkeit. Die Frage, ob eine Fusion Wachstum und die Profitabilität des Geldhauses stärke, stünde dabei im Fokus. Wachstum und Profitabilität könnten im Zuge einer Fusion durch Sparmaßnahmen erreicht werden, befürchten die Gewerkschaften. Beobachter schätzen den Wegfall von mindestens 20.000 Arbeitsplätzen oder mehr, sollte der Zusammenschluss kommen. Einschnitte befürchtet Jan Duschek von Verdi, der für die Gewerkschaft auch im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzt, vor allem im Privat- und Firmenkundengeschäft. Er glaubt, ein Stellenabbau sei auch nicht im Sinne der Kunden.
Wir sehen auch mit Blick auf die Kunden beider Institute, vor allem mit Blick auf die Kunden im Privat- und Firmenkundengeschäft, keinen Mehrwert. Hier sind beide Häuser aus sich heraus bisher sehr stark und wir würden eher davon ausgehen, dass eine Fusion zu weiterem Personalabbau und damit aber auch zu einem Service- und Leistungsabbau für die Kundinnen und Kunden führen würde.
Wie es scheint, wird ein Zusammenschluss vor allem auf Drängen aus Berlin betrieben oder geprüft. Offenbar geht die Bundesregierung davon aus, dass ein nationaler Bankenchampion notwendig sei, um die Wirtschaft bei ihren internationalen Aktivitäten begleiten zu können. So sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz vor einigen Monaten.
Denn das bleibt ja so, dass der Erfolg unserer Wirtschaft, auch der Exporterfolg zum Beispiel der deutschen Wirtschaft, davon abhängt, dass sie global tätig ist, dass sie im globalen Wettbewerb erfolgreich ist. Und natürlich muss die Finanzindustrie und müssen die Banken in der Lage sein, das zu begleiten.
Allerdings birgt das auch ein Risiko. Schon jetzt gilt die Deutsche Bank als in hohem Maß systemrelevant. Das würde sich durch einen Zusammenschluss verstärken. Das Risiko für den Steuerzahler würde sich also vergrößern, sollte die Großbank einmal in Schieflage geraten. Einen genauen Zeitplan für die Gespräche gibt es noch nicht. Vermutlich wird aber eine grobe Richtungsentscheidung spätestens Mitte bis Ende Mai feststehen, denn dann stehen die Aktionärsversammlungen beider Häuser an. In dieser Woche am Donnerstag treffen sich schon einmal die Aufsichtsräte beider Banken in ihren jeweiligen Sitzungen. Mit Blick auf die kommende Zeit der Fusionsgespräche schrieb Deutsche Bankchef Christian Sewing in einem Brief an die Mitarbeiter, er bitte sie, sich in der Zwischenzeit auf das tägliche Geschäft zu konzentrieren und für die Kunden der Bank da zu sein.
Nicht ganz einfach zu realisieren, dieser Wunsch des deutschen Bankchefs Mischa Erhardt war das. Nehmen wir die Aussicht auf eine Bankenfusion, die, wie es heißt, Ergebnis offener Gespräche mit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Mehr Analyse, Frau Werle, mehr Einschätzung bekommen wir jetzt von Ihrem Gesprächspartner.
Ja, und das ist Klaus Nieding von der Aktionärsvereinigung DSW, also der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Herr Nieding, es gibt kritische Stimmen. Was sind denn für Sie die stärksten Argumente?
Nun, die stärksten Argumente gegen diese Fusion kann ich Ihnen geben. Das ist aus meiner Sicht zum einen, dass beide Banken viel zu viel überlappende Geschäftsfelder haben. Eine Fusion macht ja immer dann Sinn, wenn beide Parteien wie Zahnräder ähnlich ineinander greifen und jeder dem anderen quasi etwas mit in diese Ehe gibt, was der andere vorher noch nicht hatte. Das haben wir hier in der Form nicht. Das heißt, wir würden im Wesentlichen über Kostensynergien reden. Das klingt immer so positiv, dieses Wort. Tatsächlich verbirgt sich dahinter ein massiver Arbeitsplatzabbau. Ich gehe von deutlich mehr als 20.000 Stellen aus. Wenn Sie einmal schauen, Commerzbank Dresdner Bank, die Fusion, da ist insgesamt sind Arbeitsplätze auf der Strecke geblieben, die der Belegschaftsstärke der Dresdner Bank vor der Fusion entsprochen haben. Ich vermute, wir reden hier über 30 bis vielleicht sogar 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da entlassen werden können im Zuge der ganzen Geschichte. Und dass ein sozialdemokratischer Bundesfinanzminister einem solchen Projekt das Wort redet, finde ich schon bemerkenswert.
Den Finanzminister haben Sie angesprochen. Welche Rolle spielt denn bei dem Ganzen Paul-Michael Achleitner, also der Aufsichtsratsvorsitzende bei der Deutschen Bank?
Nun, Herr Achleitner ist natürlich als Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Deutschen Bank ganz eng involviert in diese Themen. Wir haben der Verlautbarung der Deutschen Bank und auch, ich sag mal, der zwischenzeitlichen Äußerung von Herrn Sewing ja entnommen, dass offensichtlich der Vorstand beziehungsweise er selbst, Herr Sewing, die Dinge ja nicht ganz so euphorisch sieht, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und wenn ich das mal sagen darf, Herr Achleitner hat sich in der Vergangenheit ja nun auch nicht mit Ruhm bekleckert, was große, ich sag mal, Investmentbanking-Maßnahmen wie Fusionsprojekte angeht. Er hat zunächst als Allianz-Finanzvorstand die Dresdner Bank gekauft und hat sie dann schließlich wieder an die Commerzbank verkauft und beides ist nicht ganz so gut gelaufen.
Nun will der Bundesfinanzminister einen nationalen Champion in der Bankenbranche haben, schön und gut. Der Bund ist aber immer noch Großaktionär bei der Commerzbank. Wie passt das denn zusammen?
Also zum einen habe ich Probleme damit, dass der Bund als Großaktionär diese treibende Rolle hier einnimmt. Ich meine, wir würden ja, wenn es ein institutioneller Investor wäre und eben nicht die Bundesregierung wäre, würden wir doch auch mindestens mal mit den Augenbrauen runzeln, wenn nicht sogar die BaFin einschalten, wenn ein Großaktionär der Commerzbank sich so verhalten würde. Also im Vorfeld die ein oder andere Information an die Presse durchstechen und all diese Dinge, das kann ich so nicht akzeptieren. Wenn der Bund sich als Aktionär beteiligt, dann muss er sich bitte auch verhalten wie ein Aktionär. Dann muss er sich an die Kapitalmarktregeln halten und kann nicht so agieren, wie das hier passiert ist. Wir haben ein Wahljahr und das ist aus meiner Sicht der wahre Grund dafür, warum Herr Scholz hier diesen Aktivismus an den Tag legt. Und ich sag mal, unglücklicherweise ist sein Staatssekretär dann auch noch von Goldman Sachs und hat wahrscheinlich eine gewisse Sympathie für solche Pläne und für solche Vorhaben. Aber da muss man rational dran gehen. Man da muss sich davon entfernen, hier sich selbst ein Denkmal setzen zu wollen und Industriepolitik treiben zu wollen. Überall da, wo der Bund das versucht hat, ist oder wo die Politik das versucht hat, ist das schiefgelaufen. Deswegen, ich hoffe, dass diese Fusion so nicht kommt.
Warum brauchen wir überhaupt eine große deutsche Bank?
Nun, klar ist, wir brauchen eine große deutsche Bank, damit wir nicht komplett abhängig sind bei Investitionsprojekten im Ausland von ausländischen Banken. Aber auf der anderen Seite, wir haben jetzt 10 Jahre Aufschwung, ich hätte es fast gesagt, hinter uns. Ich habe jetzt eigentlich nicht gesehen, dass in den vergangenen 10 Jahren große Projekte der deutschen Industrie oder der deutschen Wirtschaft daran gescheitert sind, dass man keine begleitende Bank gefunden hat. Also da war eine deutsche Bank auch immer da und man hat auch andere Banken gefunden. Und die Dinge sind alle gelaufen, ohne dass man jetzt hier ein solches Institut braucht. Und ganz ehrlich, wenn man sich das anschaut, wir würden zwar einen nationalen Champion schaffen, und Herr Erhardt hat es ja im Beitrag erwähnt, mit äußerster Systemrelevanz für unser Finanzsystem und bei einer Finanzkrise 2.0 wahrscheinlich wieder nur mit Steuergeldern zu stabilisieren. Aber wir wären doch international immer noch nicht in der Weltspitze angekommen. Diese fusionierte Bank wäre immer noch nicht unter den Top 10 Banken der Welt. Und da frage ich mich wirklich, welchen Sinn macht das?
Also Finanzkrise haben Sie eben angesprochen. So gesehen haben wir nichts aus der Finanzkrise gelernt, wenn jetzt wieder so eine riesige große Bank entstehen soll.
In der Tat, die Politik müsste ein großes Interesse daran haben, dass genau das nicht passiert, dass ein Haus too big to fail wird. Offensichtlich gibt es da mittlerweile andere Strömungen und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, je länger die Finanzkrise vorbei ist, desto weniger erinnern wir uns an die Dinge.
Wie könnten denn beide Institute wirklich auf die Beine kommen?
Nun, sie sind ja auf einem gewissen Weg, wenn auch einem mühsamen und einem langwierigen Weg. Die Deutsche Bank baut ja Themen ab. Sie hat allerdings auch in etlichen Unternehmensbereichen Wettbewerbsanteile und Marktanteile verloren. Das muss man auch sehen. Ich könnte mir eine punktuelle Kooperation zwischen beiden Häusern gut vorstellen. Und wenn wir über das Thema, ich sag mal, Fusion und internationale Internationalität sprechen, dann meine ich, gibt es andere Partner für eine deutsche Bank, die dieses gemeinsame neue Unternehmen dann auch richtig nach vorne bringen würden als die Commerzbank. Und ich kann es nur wiederholen, wenn sich zwei Lahme zusammentun, wird da kein olympiatauglicher Leichtathlet raus. Und wir potenzieren Probleme, anstatt dass wir welche lösen. Es wäre eine Flucht vor der Problemlösung. Man würde sich 3 bis 5 Jahre mit sich selbst beschäftigen. Und letztlich hätten wir immer noch nicht, ich sag mal, die Dinge wirklich alle gelöst. Digitale Systeme etc., das wird ja nicht einfacher für die Deutsche Bank, wenn wir jetzt auch noch die Commerzbank dazu nehmen.
Kurz zum Schluss, wenn Sie von punktuellen Kooperationen sprechen, wäre dann das Modell, was wir momentan in der Automobilindustrie sehen?
Ja, das wäre in der Tat das Modell, was mir vorschweben würde. Ich will immer nur ein Beispiel nehmen. Wieso muss jede Bank eine eigenständige Filiale haben? Man könnte auch an Shop-in-Shop-Lösungen denken, dass man eben sagt, in einem Gebäude sind 2 Filialen von beiden Banken. Dadurch kann man auch Kosten sparen etc.
Sagt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz.
Danke an Klaus Nieding auch von dieser Stelle. Und um das Bild rund zu machen, die Bankenkurse, die gingen ja erstmal richtig durch die Decke.
Ja, das kann man sagen. Aktien der Deutschen Bank immer noch deutlich im Plus, ein Plus von über 5%. Commerzbankpapiere über 7% im Plus. Und bei der DWS, also der Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank, da gab es zeitweise ein Plus von 14%.
Die Banken sind natürlich das Großthema heute, aber wie läuft denn der Aktientag als Ganzes?
Zunächst deutlich im Plus, was unter anderem mit diesen Fusionsspekulationen zusammenhängt. Weiter für Gesprächsstoff sorgt der anstehende Brexit. Das Risiko eines ungeordneten Ausscheidens der Briten aus der EU ist ja noch nicht vom Tisch. Der DAX verliert an Schwung, fällt ins Minus, steht jetzt 29 Punkte tiefer bei 11.656 Punkten.
Und außer den Banken andere DAX-Werte mit Bewegung?
Da greife ich mal ein Unternehmen heraus, und zwar ThyssenKrupp, die Papiere 2,5% im Plus. Der Konzern, der zieht einen Großauftrag an Land, da geht es um Anlagenbau, einen Düngemittelkomplex, Auftragswert 3-stelliger Millionen-Euro-Bereich. Gut, was das Kurs Plus angeht, man muss einfach im Blick haben, dass die Papiere des Essener Unternehmens erst vor wenigen Tagen auf den tiefsten Stand seit mehreren Jahren gefallen sind, bevor sie sich wieder gefangen haben.
Wechseln wir zu den Nebenwerten, und da macht der Autozulieferer Leoni von sich reden, und zwar mit richtig schlechten Nachrichten.
Ja, denn das Unternehmen rutscht immer, immer tiefer in die Krise. Die Aussichten sind so schlecht, dass Leoni seine Gewinnziele für das laufende Jahr kassiert hat. Tausende Stellen sollen gestrichen werden, Gehaltserhöhungen sollen vorerst auf Eis gelegt werden. Mit einem Sparprogramm will man die Kosten in den Griff bekommen, aber auch solche Sparprogramme kosten Geld. Auslöser, das sind Probleme in einem Werk in Mexiko. Und da merkt man auch, wie sehr die Automobilbranche im Umbruch ist. Das merken also nicht nur die eigentlichen Hersteller, sondern wirklich auch die Zulieferer. Die Aktien von Leoni im SDAX 19% tiefer.
Kurz noch Leoni im SDAX. Das lenkt zu einem Thema über, das heute fast untergeht. Es gibt nämlich neue Namen im SDAX und im MDAX.
Knorr-Bremse und Dialog Semiconductor steigen in den MDAX auf. Salzgitter und Schaeffler steigen in den SDAX auf, also fallen herunter. Das ist insofern wichtig, weil sich viele große Fondsgesellschaften daran orientieren.
Und dann gucken wir auf Euro, die Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro bei einem Dollar 13,04, die Umlaufrendite unverändert bei 0% und die Feinunze Gold 1.305,70 $.
Claudia Wehrle war das aus dem Frankfurter Börsensaal. Und nochmal zurück zum Projekt Bankenfusion. Die operativen Chefs der beiden Banken, die hat man ja eher zum Jagen tragen müssen, anders als den Chef des Aufsichtsrates der Deutschen Bank und vor allem den Bundesfinanzminister. Olaf Scholz, sekundiert von seinem Staatssekretär Jörg Kukies. Die beiden gelten als die hauptsächlichen Treiber in Sachen Bankenfusion. Mit dem 15-prozentigen Anteil an der Commerzbank ist der Bund dabei zugleich ja auch Akteur im Spiel, nicht nur der Motivator. Der Beifall für Olaf Scholz' Vorliebe für eine neue Riesenbank hält sich im politischen Berlin aber in Grenzen. Gudula Geuter fasst zusammen.
Offenbar gibt es sie, die Befürworter einer Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank in der Bundesregierung. Schon länger wird Bundesfinanzminister Olaf Scholz nachgesagt, er mache Druck. Genau daran entzündet sich auch ein Teil der Kritik, etwa von Florian Tonka, dem finanzpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Er zeigte sich am Morgen verhalten offen für Fusionsüberlegungen, wenn sie denn von den Aktionären ausgingen. Dann So Tonka skeptisch, steckten ja wirtschaftliche Erwägungen dahinter.
Kann man aber nicht sagen, wenn der Bundesfinanzminister diese Idee voranbringt und die Akteure mehr oder weniger murren und zum Teil Widerstand in diese Fusionsgespräche reinzwängt, dann steckt dahinter eher eine politische Motivation.
Welche das sein kann, liefert der Oppositionspolitiker gleich mit.
Vielleicht will Olaf Scholz einfach Kontrolle über diese beiden Banken in Deutschland behalten und verhindern, dass da auch vielleicht mehr international, mehr europäische Akteure mit ins Spiel kommen. Das sind politische Erwägungen und da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Es bleibt bei Spekulationen, denn der Sprecher des Finanzministeriums, Steffen Hebestreit, schweigt nicht nur zum Grund, sondern auch zur Sache selbst.
Ich habe keinen Druck wahrgenommen seitens des Bundesministeriums der Finanzen.
Es gehe um Gespräche privatwirtschaftlich geführter Unternehmen. So gibt sich der Sprecher des SPD-geführten Ministeriums abwartend.
Und wir als Bundesministerium der Finanzen nehmen das zur Kenntnis.
Die Bundesregierung wird das beobachten, aufmerksam beobachten.
Fügt schmallippig Regierungssprecher Steffen Seibert hinzu. Wie nutzt der Bund seine 15-prozentige Beteiligung an der Commerzbank? Welche Rolle hätte deshalb auch der Bundestag? Was wurde aus der Ansage, keine Bank dürfe nach der Finanzkrise too big to fail sein, zu groß, um zu versagen? Keine Antwort aus dem Ministerium.
Wir bewegen uns in einem marktrelevanten Umfeld. Das sind alles Fragen, die wieder Bewegung bringen, die Gerüchte nähern.
Dass es hinter den Kulissen anders aussieht, bestätigte derweil Helge Braun. Bei einem Vorhaben dieser Größenordnung sei der Bund nie passiv, betonte der Kanzleramtsminister am Vormittag auf einer Veranstaltung der Bild-Zeitung. Für eine Fusion gäbe es keine alleinige politische Motivation, so der CDU-Politiker. Es müsse eine wirtschaftliche sein und andersherum, ein politisches Veto gegen solche wirtschaftlichen Projekte gebe es nicht. Gleichzeitig machte Braun klar, wo auch politische Motivation liegt, bei den Arbeitsplätzen. Sollten die Berichte stimmen, dass es zum Verlust von tausenden Arbeitsplätzen käme, sei das ein schwieriger Befund, ein sehr relevanter Punkt. Erste vorsichtige Antworten gab der Kanzleramtsminister auch zu einer möglichen neuen Rolle des Bundes. Wie ein künftiger Bundesanteil an einem fusionierten Institut aussehen könne, müsse auch mit dem Bundestag als Haushaltsgesetzgeber besprochen werden. Über eine mögliche Kapitalerhöhung und damit möglichem weiteren Engagement mit Steuergeldern sei noch gar nicht gesprochen worden.
Der Bericht von Gudula Geuter. Vor Beginn der Versteigerung von 5G-Frequenzen hat der Chef der Bundesnetzagentur, Jochen Hohmann, die Vergabe als wesentlichen Fortschritt für Deutschlands Internetausbau gewertet. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Ursula Mense.
Er sei optimistisch, dass die Ergebnisse der Auktion auch nach dem Hauptsacheverfahren vor dem Kölner Verwaltungsgericht Bestand haben werden, sagte Hohmann. Das Gericht hatte am Freitag die Klagen mehrerer Mobilfunkunternehmen im Eilverfahren zurückgewiesen. Die von der Bundesnetzagentur Ende November festgelegten Regeln, denen zufolge bis Ende 2022 mindestens 98% der Haushalte in jedem Bundesland mit schnellem Internet versorgt werden sollen, hatten in der deutschen Mobilfunkbranche Empörung ausgelöst. Der auf 3 bis 5 Milliarden Euro geschätzte Erlös der Versteigerung geht an den Bund, der ihn wiederum für den Digitalausbau nutzen will. Ein Entgelttransparenzgesetz als ersten Schritt zu mehr Lohngerechtigkeit von Frauen und Männern hat heute Bundesfrauenministerin Franziska Giffey angemahnt. Sie sprach auf der von Gewerkschaften und Verbänden veranstalteten Kundgebung zum Equal Pay Day. Der geschlechtsbedingte Gehaltsunterschied liegt laut Statistischem Bundesamt in Deutschland bei 21%. Demnach verdienten Frauen 2017 brutto durchschnittlich 17,09 Euro pro Stunde, Männer dagegen 21,60 Euro. Dazu sagte DGB-Chef Rainer Hoffmann.
Heute am 18. März, 77 Tage nach dem 1. Januar, haben Frauen in diesem Lande mehr oder weniger für lau gearbeitet. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass damit endlich Schluss ist.
Hoffmann forderte ein Bundesgleichstellungsgesetz und eine Frauenquote für Vorstände. Mehr als 30 Unternehmen haben sich um die milliardenschwere Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums für die Batteriezellfertigung in Deutschland beworben. Für Wirtschaftsminister Altmaier ein so wörtlich voller Erfolg. Die Interessenten kämen aus der gesamten Wertschöpfungskette von Automobilherstellern und Zulieferern, Batterieherstellern, Chemieunternehmen bis hin zu Rohstoff- und Recyclingunternehmen.
Wirtschaftsmeldungen mit Ursula Mense waren das. Autonomes Fahren, Fahren also ohne, dass da ein Mensch steuert, aufs Gaspedal oder die Bremse tritt, das gilt als eine der großen technologischen Fortschrittsideen, weil es verbunden ist mit der Erwartung, dass die fahrende Maschine weniger Fehler macht als der Mensch. Bislang erfüllt sich diese Erwartung eher nicht. Vor einem Jahr kam es zu einem tödlichen Unfall in einem selbstfahrenden Fahrzeug des Fahrdienstes Uber. Jetzt sagt er habe verstanden. Nicole Markwald dazu.
Es dauerte 9 Monate, bis sich Uber entschied, seine autonomen Fahrzeuge wieder zurück auf die Straße zu schicken. Und begleitete das mit einem hübsch produzierten Video zu sehen auf YouTube.
Sometimes, to find the best way forward, you have to stop and change direction.
Manchmal, heißt es darin, muss man die Richtung ändern, um den besten Weg vorwärts zu finden. Als im März 2018 eine Passantin von einem Uber-Fahrzeug tödlich verletzt wurde, stoppte das Unternehmen sämtliche Tests. Ein erheblicher Rückschlag für Uber. Bis dahin waren rund 200 Fahrzeuge in 4 US-Städten unterwegs, manchmal auch nachts, bis zu 88 Kilometer pro Stunde schnell. Doch nach dem Tod der 49-Jährigen war damit erstmal Schluss.
After months of reflection and improvement, that time is now.
Im Dezember kehrten die selbstfahrenden Wagen auf die Straße zurück, allerdings stark eingeschränkt. Uber-Fahrzeuge sollten lediglich auf einer 1,4 Kilometer langen Strecke zwischen 2 Uber-Büros in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania fahren. Nie in der Nacht oder bei Regen und maximal 40 km/h schnell. Ein bescheidener Ansatz angesichts der großen Pläne, die Uber mit seiner Sparte selbstfahrender Autos hat. Eines Tages, so die Hoffnung, könne die Technologie sämtliche Fahrer des Dienstes ersetzen und damit den größten Kostenfaktor beseitigen. Doch die Technologie hinkt den Erwartungen hinterher. In einem Blog-Eintrag auf der Uber-Seite heißt es dazu: Die Technologie für selbstfahrende Autos zu entwickeln, ist eine der größten technischen Herausforderungen unserer Zeit. Nach dem Unfall überprüfte Uber seine Software und Teststrecken. Neu ist nun, dass in jedem Testwagen auch 2 sogenannte Safety Operators sind. Sie können im Notfall eingreifen. Auch eine Notfallbremsanlage soll jederzeit angeschaltet bleiben. Bei dem tödlichen Unfall hatten die Sensoren die Fußgängerin 6 Sekunden vor dem Zusammenstoß zwar wahrgenommen, doch weil der Notbremsassistent ausgeschaltet war, wurde der Wagen nicht langsamer und stoppte nicht. Die Sicherheitsfahrerin am Steuer schaute vor dem Aufprall nicht auf die Straße. Das ergab eine Untersuchung der Unfallermittlungsbehörde NTSB. Ubers Sparte autonomer Fahrzeuge ist trotz dieses Rückschlags für Investoren hochinteressant. Erst vergangene Woche berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass unter anderem Technikinvestor SoftBank und Toyota bis zu 1 Milliarde Dollar in diese Unternehmensabteilung investieren wollen. Für Uber viel Geld zur richtigen Zeit. Angeblich will das Unternehmen im April seinen Börsengang einleiten. Uber wächst nach wie vor schnell, bietet inzwischen auch Fahrrad- und Motorrollerverleihe und Essenslieferdienste an. Hohe Investitionen machen Uber aber höchst unprofitabel. Im zurückliegenden Quartal beliefen sich die Verluste auf 1 Milliarde Dollar.
Nicole Markwald war das. Die Nachricht, dass Commerzbank und Deutsche Bank offiziell eine Fusion ausloten, die Nachricht kam gestern früh genug, dass sie auch Eingang in die Kommentarspalten fand. Die Meinungen in der Wirtschaftspresse, jetzt in der Presseschau.
Die Frankfurter Rundschau schreibt: Die beiden größten deutschen Banken unter einem Dach, das hätte zu anderen Zeiten funkelnde Fantasien von ungeahntem Glanz und neuer Marktführerschaft befeuert. Wenn nun aber Deutsche Bank und Commerzbank an diesem Projekt arbeiten, ist es lediglich ein Weg, um Schlimmeres zu verhindern. Niemand in der Finanzwelt ist wirklich begeistert von der Aussicht auf diese Fusion, nicht einmal die Chefs der beiden Häuser. Beide würden gern ihre eigenen Sanierungskonzepte umsetzen, doch an entscheidenden Stellen glaubt man nicht mehr an den Erfolg. Nach Einschätzung der Welt konnten sich die Bankenchefs Sewing und Zielke dem Wunsch der Politik kaum entziehen. Zu sehr ist die Existenz stark regulierter Großbanken vom Wohlwollen der Regierung abhängig, zumal wenn sie wirtschaftlich nicht in bester Verfassung sind. Mit einem vorschnellen Nein hätten sich die Bankchefs angreifbar gemacht. Sie müssen sorgfältig prüfen, denn gerade die Ablehnung einer Fusion, so es dazu kommt, sollte gegenüber Berlin gut begründet sein. Die Süddeutsche Zeitung hält ein Nein zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht. Die Weltlage hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Wenn die Fusion einem guten Plan folgt, kann sie aus übergeordneten Gründen durchaus richtig sein. Man muss sich zurzeit sorgen, dass Deutsche und Commerzbank einzeln international verzwergen. Zusammen könnten sie das vermeiden. Ein Übergewicht der beiden in der Bundesrepublik muss deshalb keiner befürchten. Öffentliche Institute wie Sparkassen und Volksbanken sorgen verlässlich für Konkurrenz.
Die Wirtschaftspresseschau war das. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Peter Sawicki. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag wünsche ich.